Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. Wer oder was treibt Sie an im neuen Jahr? Haben Sie sich irgendwas Besonderes schon vorgenommen, so über den Jahreswechsel, gewichtstechnisch oder auch irgendwas anderes zu verändern? Wollen Sie unbedingt was erreichen in diesem Jahr, einen Abschluss oder sowas, oder unbedingt etwas nicht erleben? Das kann ja auch immer sein. Also was treibt Sie an? Ich möchte Ihnen heute einen Antriebsmotor vorstellen, der völlig emissionslos läuft und dabei ganz erstaunliche Leistungen vollbringt. Hören Sie auf Gottes Wort aus Römer 8 in den Versen 14 bis 17. Da heißt es: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Worte des lebendigen Gottes. Fangen wir mit dem ersten Vers an. Der Geist macht den Unterschied. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Paulus sagt, für Gott gibt es eigentlich nur zwei unterschiedliche Antriebe. Einen Antrieb nennt er Sarx, das übersetzt Luther mit Fleisch. Da meint er alles, was Menschen antreibt und dabei irgendwie wegzieht von Gott und den Menschen so auf sich selbst fixiert sein lässt. Als Alternative dafür gibt es noch den Geist Gottes, der einen Menschen antreibt und der ihn dann in Frieden mit Gott leben lässt. Klar ist, es ist nicht jeder Mensch, der von Gottes Geist angetrieben wird. Und darum ist nicht jeder Mensch ein Kind Gottes. Aber die Menschen, die an Jesus Christus als Sohn Gottes glauben, die haben den Heiligen Geist geschenkt bekommen und sind dadurch zu Kindern Gottes geworden. Genau übersetzt heißt es hier, die sind zu Söhnen Gottes geworden. Wen der Geist Gottes treibt, der ist ein Sohn Gottes. Wenn Paulus das so schreibt, dann nimmt er dieses Bild, woher sonst, aus dem Alten Testament. Dort heißt es nämlich, dass Gott Israel zum Volk seines Eigentums erwählt hat und Israel so zu Gott gehört wie Söhne zum Vater, so heißt es in 2. Mose 4. Paulus überträgt das auf die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und darum schreibt er, dass der Heilige Geist Gottes treibt. Der Heilige Geist Gottes treibt. Ich finde, dieses Wort treiben hört sich unerbittlich an. So, ich komme vom Dorf, da hat man Kühe angetrieben oder Pferde angetrieben. Das war manchmal mit so einer Peitsche. Also das Bild habe ich vor Augen, wenn ich das Wort treiben lese. Aber dieses Wort heißt noch mehr. Es heißt auch führen. Der Geist Gottes führt. Der Geist Gottes leitet. Das heißt, wer an Jesus Christus glaubt und den Heiligen Geist empfangen hat, der hat eine Kraft in seinem Leben empfangen, die ihn oder sie durchdringt, bestimmen und auch verändern will. Manchmal leise, zurückhaltend, aber manchmal auch so richtig drängend, treibend. Da passt das Wort. Die unter uns, die dieses zurückhaltende oder auch treibende Wirken des Geistes in ihrem Leben erfahren haben, die dürfen sich freuen, denn sie können von sich sagen, ich bin Kind Gottes. Wer das Wirken des Geistes in seinem Leben nicht kennt, dem fehlt noch etwas in seinem Leben. Er oder sie ist eben dann noch kein Kind Gottes. Es ist der Heilige Geist, der dich zu einem Kind Gottes macht. Gehen wir einen Vers weiter. Der Geist macht dich frei von Angst. Das ist der Vers 15. Da heißt es, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen. Wie Paulus die beiden Zustände eines Menschen vor Gott unterscheidet, so in fleischlich und geistlich, so unterscheidet er hier zwischen einem knechtischen Geist, dem Geist von Sklaven, und einem kindlichen Geist, einem freien Geist sozusagen, einem Geist, der frei macht. Wer nach dem Muster der Selbstbezogenheit lebt, wer Gott einfach aus seinem Leben ausschließt, wer meint, ohne Gott in seinem Leben klarkommen zu können, der ist nicht frei, das ist eine Illusion, sondern im Gegenteil, da sagt Paulus, wer so lebt, der ist nicht frei, sondern der folgt gerade einem knechtischen Geist, der ist zutiefst unfrei. Der lebt, das ist ein Brief an die Römer, der lebt wie ein Sklave im alten Rom voller Angst und Sorge. Der fühlt sich ständig beobachtet von seinem Chef, von seinem Herrn, klein und abhängig. Der hat ständig Angst, etwas falsch machen zu müssen und dafür von seinem Herrn bestraft zu werden. Der versucht, allen zu gefallen und für sich möglichst alles herauszuholen. Ganz anders die Menschen, die an Jesus Christus glauben und damit Gottes Kinder sind. Sie haben einen kindlichen Geist empfangen. Das griechische Wort, das hier steht, ist ein Fachbegriff für die Adoption eines Kindes. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist so von Gott als seinen Sohn, als seine Tochter adoptiert worden. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und zwar mit vollen Kindesrechten und mit vollen Kindespflichten. Der kindliche Geist, den Menschen, die an Jesus Christus glauben, empfangen haben, führt aus der Angst. Wer diesen kindlichen Geist empfangen hat, der hat keine Angst mehr vor Gott, dass er ihn strafen wird oder ihm Böses wünscht. Und obwohl das so ist, beobachte ich das immer wieder in Gesprächen mit Christen, die haben auch jetzt noch Angst vor Gott. Wenn ich das nicht tue, dann wirkt er mir irgendwas rein. Die haben so ein Bild von dem Damoklesschwert aus den griechischen Sagen, das immer über einem schwebt, nur mit einem Haar befestigt. Und Gott hat dann die Rasierklinge und schneidet und bäng, das Schwert fällt runter auf mich. So leben auch viele Christen mit dem Gefühl. Aber wenn du so lebst, das Bild ist falsch. Das ist knechtischer Geist. Das ist nicht der kindliche Geist. Nichts von dem, was in der Bibel steht, ist da richtig. Sondern wenn du den kindlichen Geist mehr hast, brauchst du dich vor Gott nicht mehr fürchten. Keine Angst mehr vor Gott, er ist auf deiner Seite, du hast Frieden mit Gott. Kindlichen Geist empfangen heißt keine Angst haben. Das heißt, Christen sind niemals nur Opfer oder Sklaven einer Situation oder eines Schicksals. Es bleibt für uns Christen immer ein Freiraum in jeder Klemme. Unser Rücken sozusagen wird freigehalten. Gott schafft durch seinen Geist in uns Raum zum Weitergehen, zum Weiterschauen, Luft zum Atmen. Für Gott, das haben wir in der Lesung gehört, wir sollen mündig sein, sind wir erwachsene Kinder, aber auch erwachsene Kinder sind immer noch bedürftig, oder? Auch wer von uns erwachsen ist, der braucht immer noch was. Niemand von uns ist vollkommen autark, selbstständig, perfekt. Jeder von uns ist immer bedürftig, auch wenn wir erwachsen sind. Und so sind wir auch als Kinder Gottes immer bedürftig. Und wir brauchen immer wieder neu die Nähe Gottes. Herr, füll uns neu mit deinem Geist. Wir brauchen, dass Gott durch den Heiligen Geist uns immer wieder treibt, führt, leitet, an die Hand nimmt, durch das Jahr mitbegleitet. Also, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wenn in diesem Jahr irgendwelche ärztlichen Untersuchungen anstehen oder wenn Abschiede anstehen, von denen wir jetzt vielleicht noch nicht ahnen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor den Situationen, die auf dich zukommen, am Arbeitsplatz, in den Familien, im Studium, auf der Schulbank, wo auch immer. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, wenn ihr wieder schlimme Meldungen hört oder lest. Fürchtet euch nicht. Ihr habt den kindlichen Geist empfangen, der euch frei macht. Gottes Wort sagt hier durch Paulus, lass dich nicht von Furcht und Sorge leiten. Dieser kindliche Geist, dieser Heilige Geist macht dich frei, dass du voller Vertrauen und ohne Angst vor irgendeinem Schicksal oder vor einer blinden Macht, der du ausgeliefert wärst, durch dein Leben gehen kannst und vertrauenvoll leben kannst wie ein Kind Gottes. Als unsere Kinder klein waren, sind sie gerne auf Bäume hochgeklettert. Ich habe immer gesagt, ja, kletter mal. Und einmal ging es dann nicht wieder zurück. Und dann habe ich vermessen, wie ich war, gesagt, spring doch einfach. Ich glaube, das war die Juli und die ist gesprungen. Und ich habe sie gefangen. Mich hätte zwar fast umgehauen, aber Väter schaffen ja immer alles und habe dann ganz stolz gestanden und habe sie gefangen. Und so sagt Gott heute Morgen zu dir, spring doch einfach. Ich fange dich auf. Und anders als ich wird Gott nicht wackeln. Keine Sorge, der hält sie auf, egal welche Kilogrammzahl ihre Waage anzeigt. Gehen wir einen Schritt weiter. Der Geist lässt dich beten. Das ist der Vers 15. Durch den wir rufen, Abba, lieber Vater, heißt es in Vers 15. Durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das ist ein Gebetsruf. Der wurde in den Gottesdiensten der frühen heidenchristlichen Gemeinden ausgerufen. So wie wir nach jedem Gebet Amen sagen, haben die gerufen, Abba, lieber Vater. Paulus sagt, nur ein Mensch, der vom Heiligen Geist getrieben ist, in dem der Heilige Geist ist, der kann das überhaupt aussprechen, Abba, lieber Vater. Der sagt, wer den Geist nicht hat, der kann das gar nicht sagen. Ein Mensch, der den Geist nicht hat, der kann das, der bringt das einfach nicht über die Lippen. Das Abba kennen wir von Jesus. Der hat seinen Vater so genannt. Das ist eine zwischenmenschliche Anrede, die auf Gott übertragen wurde. Es wird immer wieder gesagt, Abba heißt so viel wie Papa. Spätestens nach einer Arbeit über das Neue Testament von Joachim Jeremias ist das so, Abba heißt Papa. Aber das ist auch richtig, aber nur zum Teil. Denn nicht nur leibliche Väter konnten tatsächlich als Abba angeredet werden, sondern etwa auch Propheten im Alten Testament, 2. Könige 2, 12, 6, 21 und so weiter. Das heißt, Abba ist nicht nur diese kleinen Kindersprache, wie wir das immer gerne hören, Papa, Papa, sondern das ist auch vielmehr ein Ausdruck des Respekts Gott gegenüber. Also sowas anderes, wie wenn wir Herr sagen würden. Auch das ist Abba. Also bitte erweitern das Kästchen und dazulernen heute Morgen an der Stelle. Der kindliche Geist treibt an. Wozu treibt er uns denn an? Das ist ja noch völlig unbeantwortet von Paulus. Wozu treibt der Heilige Geist uns an? Und ich finde, die Antwort, die Paulus hier gibt, die ist verblüffend. Er treibt nämlich zum Beten an. Dazu treibt der Heilige Geist zum Beten. Wir sollen rufen, aber lieber Vater. Das ist ein Gebetsruf. Deshalb leite ich davon ab, am Beten kann ich, können Sie ablesen, ob Sie wirklich vom Heiligen Geist Gottes bestimmt sind, geführt werden, ob er Ihr Antrieb ist oder eben nicht. Ob Sie vom Heiligen Geist getrieben sind, das zeigt sich nicht zuerst an Ihrem Verhalten oder an den Handlungen, nicht am Bibelwissen, sondern das zeigt sich an den Gebeten. Das zeigt sich an den Gebeten, denn dann ist, das ist das Erste, was der Geist in dir bewirkt. Du fängst an zu beten, du fängst an zu beten. Und das ist schon ein großartiges Vorrecht, mit dem Schöpfer und dem Erhalter, dem allmächtigen Herrn der Herrlichkeit, reden zu dürfen, ihm zu danken, ihn zu bitten, vor ihm zu sein, mit Liedern, mit Worten, in der Stille. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Mir geht es manchmal so, dass für mich das Gebet so etwas ganz Selbstverständliches geworden ist, und ich es deshalb gar nicht mehr so intensiv tue. Das ist bei mir die Folge davon. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Sie beten aus Routine, weil das ja irgendwie zum Christsein dazugehört. Aber glauben Sie noch wirklich, dass Ihre Gebete etwas bewirken, etwas verändern können? Vielleicht haben Sie zu viele Beispiele erlebt, wo Sie gebetet haben und es ist eben nichts passiert. Ihre Gebete sind nicht erhört worden und deshalb sind Sie nach und nach verstummt. Und deshalb ist Ihr Gebet erlahmt. Und da möchte Sie der Heilige Geist heute Morgen treiben, antreiben, genau an dieser Stelle. Er will nicht, dass Sie sich und wir uns den Segen seines oder des Gebetes entgehen lassen. Er spornt uns heute Morgen an, komm, fang wieder an zu beten. Vertrau mir, sag das, was dich beschäftigt. Sag es mir, breite es vor mir aus und warte doch, was passiert. Vertrau doch, dass du mit deinen Worten meinen Arm bewegen kannst. Fang wieder an zu beten, auch wenn du es für dich vielleicht schon abgehakt hast oder wenn es für dich vielleicht nur Routine geworden ist. Lass deine Stimme wieder hören und bete voll von kindlichem Vertrauen. Abba, lieber Vater. Kommen zum Vers 16. Der Geist sagt dir, wer du bist. Da heißt es, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist macht uns nicht nur zu Kindern Gottes. Er macht nicht nur frei von Angst. Er führt nicht nur in das Gebet, sondern er sagt dir auch, wer du bist. Der Heilige Geist sagt unserem Geist, damit ist gemeint unser inneres Selbst, wer wir sind. Da findet also ein Dialog in uns statt. Durch den Geist und unserem Selbst, die reden sozusagen miteinander, die kommunizieren in uns miteinander. Wer bin ich eigentlich? Wer bist du eigentlich? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder von uns schon mindestens einmal, ich glaube noch viel öfters, gestellt hat und die Menschen sich ein Leben lang immer wieder stellen. Wer bin ich eigentlich? Und die Antwort auf diese Frage, die macht deine Identität aus. Die legt fest, wer du bist. Die Antwort, die sich jeder auf diese Frage gibt, die setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Aus inneren Bewertungen, die ich für mich selbst gewonnen habe, wer ich sein will und dem, was andere über mich sagen. Das ist auch immer ganz wichtig. Und eine stimmige Frage auf diese Antwort auf diese Frage zu finden, wer bin ich, das ist nicht immer so einfach. Denn jeder muss ständig verschiedene, oft so widerstrebende, widersprüchliche Strebungen in sich harmonisieren, sodass wir tatsächlich eine ganze Persönlichkeit bleiben und nicht heute so sind und morgen ein ganz anderer. Jeder von uns ist ja nicht so eine schöne, abgeschlossene Einheit, so wie eine wunderschöne, runde Kugel, wo alles passt, sondern jeder von uns hat ja so ein inneres, abgestuftes Sein, so wie ein Sternenhimmel mit verschiedenen Schwerpunkten und mit verschiedenen Zuständen. Und wir müssen unser inneres Ich ständig innerlich ausbalancieren, damit ich weiß, was ich will, was ich kann, was ich darf. Und unterschiedliche Strebungen haben Sie heute Morgen auch schon erlebt. Vielleicht hatten Sie die Strebung, ach, ich würde bei dem schlechten Wetter lieber heute länger im Bett bleiben und nicht in den Gottesdienst gehen. Aber Sie sind heute Morgen kein Langschläfer, sondern ein Gottesdienstbesucher. Das macht jetzt Ihre Identität aus. Das heißt, Sie haben einer Strebung in sich gefolgt und haben die andere niedergehalten, sozusagen, wenn das denn eine war. Gleichzeitig, und das ist auch wesentlich für unsere Identität, muss sich jeder Mensch damit auseinandersetzen, dass unsere äußeren Lebensverhältnisse und unsere inneren Bedürfnisse ganz selten nur übereinstimmen. Oft ist das, was wir wollen, was wir brauchen, etwas ganz anderes, was gerade von uns verlangt wird und was wir gerade tun müssen. Und das bringt natürlich innerlich Reibung. Wir müssen uns immer wieder neu der Realität anpassen oder uns von ihr abgrenzen und eine andere Entscheidung treffen. Das muss jeder von uns täglich ganz oft tun. Auch das bewirkt Identität, diese Passungsarbeit, die wir jeden Tag neu machen müssen. Und zu unseren äußeren Lebensverhältnissen gehört auch, wie andere sie sehen und was sie zu ihnen sagen. Und auch, was in der Gesellschaft gerade angesagt wird und was eben nicht. Das alles ist ein Gemisch und das macht unsere Identität aus. Daraus müssen wir unsere Identität sozusagen finden und entscheiden, wer wir sein wollen oder nicht sein wollen. Identität ist also nichts Fixes, nichts Festes, sondern immer etwas Dynamisches, etwas, das ständig im Fluss ist, etwas, das ständig ausbalanciert werden muss. Und trotzdem muss es doch auch etwas so geben wie eine Konstante, damit ich mich selbst als Einheit wahrnehme und eben nicht seelisch auseinanderdrifte mit verschiedenen Persönlichkeiten. Das gibt es ja, die Krankheitsbilder bei Menschen, die es nicht mehr schaffen, ihre Identität zusammenzuhalten sozusagen. Als ich mit meinem Theologiestudium begonnen habe, fehlte meiner Identität zum Beispiel das Pastorsein. Heute gehört es untrennbar dazu. Bevor wir keine Kinder hatten, fehlte mir die Identität, Vater zu sein. Heute gehört zu meiner Identität, dass ich Vater bin. Und trotzdem, ich war mit 19 und mit 9 und mit 1 Andreas Müller und ich bin das heute auch Andreas Müller. Ich bin der gleiche, obwohl meine Identität sich natürlich verändert hat in all den Jahren. Aber trotzdem bin ich der gleiche. Identität ist etwas Dynamisches, etwas Flüssiges, etwas nicht so leicht festzuhaltendes und trotzdem gehört dazu Kontinuität. Die Berliner Psychotherapieprofessorin Eva Jägi hat ein Buch mit dem Titel »Wer bin ich? Frag doch die anderen« verfasst. Sie stellt darin fest, dass in einer Gesellschaft, die wie unsere aufgesplittert ist, wo jeder seinen eigenen Weg finden muss und sich Dinge rasch verändern, das wissen Sie alles, es umso schwerer ist, seine Identität zu finden. Früher wurde von außen festgelegt, so bist du, Männer sind so, Frauen sind so. Männer machen das, Frauen machen das, nur ein Beispiel. Das war festgelegt. Wenn jemand im Haushalt geboren wurde, wo der Vater Bäcker war, wurde der Sohn auch Bäcker. Da wurde nicht viel gefragt, es sei denn, er hat eine Mehlstauballergie gehabt. Früher wurde von außen festgelegt, wie man sich zu verhalten hat, wie nicht, das kenne ich noch aus meiner Kindheit, was sich gehört und was nicht. Und so wurde Identität ganz stark reguliert und normiert. Und das hat sich geändert, so dass seit den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Frau Jägi stellt in ihrem Buch so typisch moderne Identitäten vor, zum Beispiel die jungen Alten. Die jungen Alten. Sie sagt, im Alter gibt es oft Widerspruch zwischen Selbstgefühl, wie alt ich mich selbst fühle, und Fremdzuschreibung, der oder die sind ja schon alt. Menschen etwa so zwischen 65 und 70, die sehen sich vielfach konfrontiert so mit früheren Vorstellungen von Alter, So, alt ist gleich schwach oder unnütz. Gab aber auch immer positive. Alt bedeutet weise, man muss Ältere respektvoll behandeln. Das passiert ja heute nicht immer so. Und die Psychoanalytikerin, die hört in ihren Gesprächen dann viele Fragen, ich zitiere, wie man sich in diesem Alter zu kleiden hat. Kann man sich da noch tätowieren lassen? Die Frau ist aus Berlin. Geht man viel zum Arzt oder joggen und Skifahren? Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Bilder und sehr viele Menschen, vor allem in der Mittelschicht, die ja auch wirklich oft gesund und kräftig sind, haben das Gefühl, das passt auf mich überhaupt nicht, das Wort Alter. Und andererseits müssen sie zugeben, jung bin ich natürlich auch nicht mehr. Zitat Ende. Identitätsprobleme haben nicht nur diese jungen Alten, sondern ich denke, das hat jeder von uns in seiner Altersstufe, in seiner Altersklasse sozusagen. Frau Jägi kommt zum Ergebnis, heute sind die Menschen insgesamt freier, ihre Identität, wer sie sein wollen, zu wählen, festzulegen, zu definieren. Aber so der Wegfall von haltgebenden Strukturen und Vorgaben ist auch eine grandiose Überforderung für die Menschen. Sie versuchen sich immer wieder neu in ihren Rollen zu finden und verlieren sich doch da ganz bei. Das ist halt die Schwierigkeit. Und in dieser komplizierten Situation der Identitätsfindung, in dieser komplizierten Situation der Frage, was hält mich denn zusammen, wer bin ich denn eigentlich, da tritt sozusagen ein neuer Spieler die Szene, sagt Paulus. Das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, der sagt dir, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Auch wenn du verwirrt bist, wenn dir die Passungsarbeit deiner Identität gerade nicht so gut gelingt, wenn du nicht weißt, wer du eigentlich bist oder sein willst, was du tun sollst, welche Entscheidungen du treffen sollst oder nicht, bleib ruhig. Du bist mein Kind, sagt der Heilige Geist. Hörst du diesen Geist? Und da sagt er immer, du bist Kind Gottes. Das ist sozusagen dein Rückzugsraum und deine Startlinie, wenn du verwirrt bist. Du bist Kind Gottes. Damit fängt alles in deinem Leben an und damit wird auch alles aufhören. Also bleib gelassen. Hör auf den Geist. Lass dich von ihm treiben. Er führt dich, er leitet dich, sodass du zu dem oder der wirst, der du in Gottes Augen schon längst bist. Alles andere ist tatsächlich nicht so wichtig. Der Heilige Geist in dir schenkt dir Identität und hält auch deine Persönlichkeit in allen Spannungen, in allen Anforderungen, auch in allem Versagen, in allen Ängsten zusammen. Und er hält dich so auch bei sich selbst. Also, wenn Sie das nächste Mal Ihr Leben anschauen und sich fragen, wer bin ich eigentlich? Und genügt das, wer ich bin? Genügt das, was ich geschafft habe, was ich aus meinem Leben gemacht habe? Dann lass dir von Gottes Geist sagen, wer du bist. Und er sagt dir, du bist ein Kind Gottes, du bist mein Kind. Und das genügt vollkommen. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, wenn Sie das so hören, wenn ich das so sage. Ich finde das jedenfalls unglaublich entlastend und auch revolutionär. Denn dann bin ich doch weit mehr als das, was ich über mich denke. Dann bin ich weit mehr als das, was andere über mich denken. Da bin ich weit mehr als das, was ich zu leisten imstande bin. Ich bin das, was Gott zu mir sagt. Du bist mein Kind. Du gehörst zu mir. Niemand kann dich von meiner Liebe trennen. Kommen wir zum letzten Vers. Ein Kind Gottes ist unendlich reich. Das ist der Vers 17. Da schreibt Paulus, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Hier im letzten Vers, Vers 17, lenkt Paulus den Blick weg von unserer Jetztzeit, von unserer Gegenwart, hin auf die Zukunft. Kind Gottes ist jeder Glaubende schon jetzt, aber Paulus sagt, da kommt noch mehr, da kommt noch was nach. Anders als Sklaven sind Kinder nämlich erbberechtigt. Als Kinder Gottes sind wir folgerichtig auch, sagt Paulus, Gottes Erben. Und auch hier greift Paulus wieder natürlich auf das Alte Testament zurück, wo es dieses Bild auch schon gibt in Bezug auf das Volk Israel. Christen als Kinder Gottes erben von Gott, dem Vater, ewiges Leben, Teilhabe an seiner Herrschaft, Wohnrecht in seiner Herrlichkeit, um nur einiges zu nennen. In Bezug auf Christus sind wir Miterben. Das heißt, wir haben vor Gott den gleichen Status wie Christus, deshalb Miterben. Der Unterschied zwischen uns und Christus, dem Herrn der Gemeinde, besteht darin, Christus hat sein Erbe schon angetreten, er sitzt zur Rechten Gottes und wir sind noch auf der Erde. Das ist der Unterschied, Miterben. Was Paulus hier sagen will, ist, als Kinder Gottes sind wir unglaublich reich beschenkt. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Wir haben einen kindlichen Geist, der uns mutig und angstfrei leben lässt. Wir haben eine neue Identität geschenkt bekommen, die der Heilige Geist uns immer wieder in Erinnerung ruft und klar macht. Und schließlich, wir sind Erben Gottes, sagt Paulus. Das ist ein faszinierender geistlicher Reichtum, den wir hier haben als Christen. Und den möchte ich Ihnen am Anfang des Jahres deutlich vor Augen stellen. Das ist es, was unser Reichtum ausmacht, nichts anderes. Und dann kommt noch was. Paulus sagt, da ist nicht nur das Erbe sein, sondern da ist auch das Mitleiden noch. Wenn wir auf einer Stufe stehen und mit Jesus all das erben und uns das gehört, dann gehört zu unserem Leben auch das Leiden dazu, sagt Paulus. Weil Paulus ist immer Realist gewesen. Das Leiden für Christus, das Leiden an sich selbst und das Leiden an und mit dieser Welt. Alles Leiden von uns Christen ist immer Mitleiden an den Leiden Christi. Wenn Paulus das sagt, dann schränkt er die Aussage über den Reichtum der Kinder Gottes nicht ein, sondern er sagt, das eine gehört zum anderen. Solange wir hier in dieser Welt leben, sind wir eben noch nicht im Himmel, sind wir eben noch nicht allem entnommen, gehört Leiden auch zu unserer Lebenswirklichkeit dazu. Und da bin ich froh, dass Paulus so realistisch ist, weil er weiß, so ist das Leben hier. Aber auch das weiß er, das Leiden ist nicht das Letzte, genauso wenig, wie es das bei Jesus war. Es kommt die Herrlichkeit, es kommt das versprochene Erbe. Deshalb lassen wir uns vom Leiden nicht ablenken oder zweifeln daran, dass wir Kinder Gottes sind. Ich komme zum Schluss. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Deshalb lassen Sie sich im neuen Jahr von diesem Geist Gottes führen, lenken, antreiben, bestimmen. Und das wollen wir auch als Gemeinde so halten. Und all denen, denen der Heilige Geist heute oder schon früher gesagt hat, du bist ein Kind Gottes, der kann jetzt mit mir sagen, Abba, lieber Vater. Amen.